Henry Francis Lüth ist Ende des 18. Jahrhunderts in Schottland geboren. Seine Mutter starb schon früh und der Vater fuhr als Kapitän zur See und kam eines Tages nicht mehr zurück. So war der kleine Henry allein. Wie sollte es weitergehen? Wer würde ihm helfen, dass er noch eine Ausbildung bekommen könnte? Es war ein begabter, aber zarter, wenig belastbarer junger Mann oder Knabe und er bekam die Chance einer Förderung in der königlichen Schule. Die hatten Mitleid mit so einem kleinen Burschen und haben ihm die Ausbildung ermöglicht. Er durfte sogar studieren. Zunächst hatte er vor, Medizin zu studieren. Dann aber sagte er, nein, ich will Theologie studieren. Und mit 23 Jahren wurde er zum Pfarrer von England ordiniert. Er war ein stolzer, junger Pastor und in seiner zweiten Pfarrstelle wurde er gerufen zu einem Kollegen, der im Sterben lag. Der merkte, dass er ohne Gnade und Vergebung nicht im Frieden sterben kann und hat seinen jungen Seelsorger geholt, dass er ihm helfen kann, dass er im Frieden sterben kann. Aber der junge Pastor war total überfordert. Er wusste nichts, das hat er auf seiner Universität nicht gelernt. Aber die beiden waren sehr gut. Sie haben nämlich gebetet, dass der Geist Gottes ihnen die Schrift aufschließt und haben geforscht in der Bibel. Da steht es am besten drin. Und sie fanden in den Paulusbriefen, der Weg zur Versöhnung geht nur über den Glauben an Jesus, der gekommen ist, um Sünder selig zu machen. Und so haben die beiden diesen Weg gefunden. Der alte Pastor im Sterben konnte im Frieden sterben, seine Sünden bekennen und bereuen und sie Jesus übergeben und die Vergebung von Jesus annehmen. Und der Henry Lüth war ein veränderter Mann von da an. Er hat seine Bibel nicht nur dienstlich gelesen, sondern wollte forschen darin. Da wollte er mehr kennenlernen. Und eigentlich hatte er mal vorgehabt, ein toller Schriftsteller zu werden. Denn er merkte, ich habe eine Gabe zu reden, ich habe eine Gabe, Verse zu machen. Vielleicht werde ich ein berühmter Schriftsteller. Aber er hat gesagt, ich will nur noch mit dem Evangelium Menschen für Jesus gewinnen, das Evangelium predigen. Und er ließ sich senden in eine Gemeinde, wo eigentlich niemand hingehen wollte, zu hartgesottenen Fischern und Matrosen an die Südwestküste von England. Und dort hat er seine ganze Liebe hineingelegt. Er sagte, die haben es am nötigsten. Die sind so weit weg, die sagten, wir brauchen nichts. Wir kennen das harte Leben, wir brauchen kein Evangelium. Aber er hat so gepredigt ihnen, das Evangelium lieb gemacht und hat fast 25 Jahre dort gedient in dieser Gemeinde. Er hat verschiedene Lieder gedichtet, aber dann raubte ihm die Tuberkulose die letzte Kraft. Er wurde sehr krank, fuhr immer wieder an die Riviera, um Erleichterung zu finden für sein schlimmes Leiden, die Tuberkulose. Man hatte auch damals keine Mittel gegen die Tuberkulose. Und so kam er wieder zurück von seiner Reise an die Riviera und brachte nochmal Verse mit. Es war der Reformationstag 1847. Er wusste nicht, ob er noch einmal predigen konnte, ob er die Kraft noch mal hätte, um auf die Kanzel zu steigen und zu predigen. Aber er wollte seiner Gemeinde als Vermächtnis diese Verse mitbringen. Und diese Verse sind ganz wunderbar. Die sind auch durch die Übersetzung auch bis zu uns gekommen, sind aber rund um die Welt gegangen. Ein wunderbares Lied, das in England bei ganz festlichen Ereignissen, wie zum Beispiel die Hochzeit von dem George dem VI., dem Vater von der Elisabeth, und auch bei ihrer Hochzeit gesungen wurde. Und wenn Sie in England mal sind und hören, wie die Engländer singen, die Männer, die stehen da auf und dann ist ein Schall erfüllt die Kirche. Wunderbar. Dieses Abendlied wird auf der ganzen Welt gesungen. Es ist eigentlich, wie gesagt, kein Abendlied, aber es fängt an. Bleib bei mir, Herr. Der Abend bricht herein. Er meinte, der Abend auch unseres Lebens. Es kommt die Nacht, die Finsternis fällt ein. Wo fänd ich Trost, wärst du mein Gott nicht hier? Hilf dem, der hilflos ist, Herr, bleib bei mir. Wie bald verebbt der Tag, das Leben weicht, die Lust verglimmt, der Erdenruhm verbleicht. Umringt von Fall und Wandel leben wir. Unwandelbar bist du, Herr, bleib bei mir. Ich brauch zu jeder Stund dein Nahesein, denn des Versuchers Macht brichst du allein. Wer hilft mir sonst, wenn ich den Halt verliere? In Licht und Dunkelheit, Herr, bleib bei mir. Von deiner Hand geführt, fürcht ich kein Leid, kein Unglück, keiner Trübsal Bitterkeit. Was ist der Tod? Bist du mir Schild und Zier? Den Stachel nimmst du ihm. Herr, bleib bei mir. Halt mir dein Kreuz vor, wenn mein Auge bricht. Im Todesdunkel bleibe du mein Licht. Es tagt, die Schatten fliehen, ich gehe zu dir. Im Leben und im Tod, Herr, bleib bei mir. Am nächsten Tag ist er noch einmal nach Nizza gefahren und ist 3 Wochen später dort gestorben an seiner TB. Hat dieses Vermächtnis seiner Gemeinde hinterlassen und auch vielen Menschen jetzt nach ihm. Henry Lüth.
Nun beten, Herr, wir danken dir, dass du uns diesen Trost gibst, diese Zeugen, die uns dein Wort lieb machen und den Blick auf dich richten. Und hilf uns auch im Blick auf unser eigenes Leben und unser Sterben, dich über alles im Glauben zu fassen und zu freuen, dass dieses große Ziel bei dir uns bevorsteht. Ganz herzlichen Dank, Herr, auch für den schönen Tag heute. Aber das ist die größte Freude, dass du uns tröstest und dass du bei uns bist und jeden von uns hältst, auch in allem, was uns bewegt. Amen. Amen. Matthäus 6 haben wir heute. Wir haben das Programm, wer es noch braucht, es liegen noch ein paar Zettel hier, vom Schätze sammeln und Sorgen. Die Sorgen drücken sie auch nieder und belasten sie. Vers 19 bis 34. Für die, die neu da sind, die Bergpredigt ist das Grundgesetz des Reiches Gottes. Gültig, nicht in der Welt, aber den Jesusleuten, die ihm nachfolgen. Und die können das erfahren, dass Jesus seine Königsherrschaft in dieser Welt schon begonnen hat. Und die steht, die Glaubenden erkennen es und finden es seit den Tagen, wie Jesus durch das Land gezogen ist und hat Menschen in seine Nachfolge gerufen. Und deshalb gilt das nur für glaubende Leute, die verstehen das nur. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten unter Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung, der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Felde an, wie sie wachsen, sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, dass doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Jetzt könnten Sie einmal erzählen, warum wir uns sorgen. Wir haben großen Anlass. Die unter uns, die mit großen Krankenlasten befasst sind. Wie wird das werden? Und dann im Alter, muss ich ins Heim, was kommt jetzt? Die, die finanzknapp sind, wie wird das alles? Und wie viel haben jetzt in dieser schrecklichen Lockdown-Zeit in ihrem Geschäft miese gemacht und stehen vor dem Konkurs, obwohl sie immer treu und redlich gearbeitet haben? Da sorgt man sich ja, dass man nachts nicht mehr schlafen kann. Und wer von Ihnen Kinder und Enkel hat, der hat genug Anlass, sich zu sorgen. Was wird aus unseren Kindern? Haben sie überhaupt was mitgenommen vom Glauben? Wir können uns sorgen, wie es wird aus unserer Wirtschaft, wenn man bei einer Inzidenz von 20 schon wieder rechnet, wie man dauernd die Maske tragen muss, ob wir in 10 Jahren überhaupt die Maske wieder losgehen. Da sorgt man sich doch. Spinnen wir eigentlich schon? Und was kommt auf uns zu? Mit den ganzen politischen Entwicklungen und so, was wird aus unseren Ersparnissen für den Ruhestand, wenn man bald Strafzahlungen zahlen muss. Und der Herr Jesus sagt, das machen die Heiden. Seid ihr auch Heiden? Grundsatz des Reiches Gottes. Für Jesus, Leute, ihr müsst euch nicht sorgen. Doch, wir müssen uns sorgen im Leben, natürlich. Aber jetzt habe ich überschrieben, richtiges und falsche Sorgen. Da sagt Jesus, ihr könnt ja eurer Lebenslänge gar nichts zusetzen. Da gibt es 2 Möglichkeiten, was hat Jesus gemeint? Es hat mir Eindruck gemacht, wie mal ein Lehrer gesagt hat, ihm hat es immer viel ausgemacht, dass er eine kleine Figur hatte. Und bei den Schülern war das immer so schlimm, wenn da so junge Kerle schon ans Kleiderschränke kommen, hat er gesagt, oh Herr Jesus, ich hätte so gerne ein paar Zentimeter größere Körpergröße, um meinen Schülern besser imponieren zu können. Er kann sich sorgen, wie er will, er kann seiner Lebensgröße nicht 1 Zentimeter zufügen. Aber es gilt auch für unsere Lebenslänge. Wenn wir uns sorgen, nicht einen Tag kannst du deinem Leben zufügen. Du kannst dein Leben nicht verlängern, wie Gott es beschlossen hat. Dein Sorgen hilft doch gar nichts, ist nutzlos. Und dann sagt Jesus, guck doch mal die Linien an. Da meint er das Unkraut. Das war in Israel, wir haben es einmal erlebt, wenn sie so Februar, März in der kalten Zeit nach Israel kommen, dort ist dort der Frühling. Und sowas können Sie sich nicht vorstellen. Da sind diese dürren Wiesen vom See Genezareth voller Blumen. Und oben auf dem Golan lauter Alpenveilchen im Wald. Alles voll mit Blüten. Da blüht alles, weil der Regen da ist. Und jetzt sagt, guck doch mal die Pflanzen an, die da so ganz wild wachsen. Wie wunderbar ist das alles? Das haben wir aber, Herr Jesus, die Pflanzen, die verdorren auch. Und die Pflanzen, im Herbst räumt man sie ab und da werden sie Kompost. Jesus sagt, die Blume verwelkt. Die Blume verwelkt. Alles Fleisch ist wie das Gras, ist Blume. Das ist doch so erschütternd, das ist doch gar kein Trost. Doch, sagt Jesus, ihr seid doch viel, viel mehr als die Blumen. Und wenn Gott sich schon um die Vögel sorgt, um die Spatzen und die versorgt, dann versorgt er doch noch viel mehr dich. Und wenn er schon das Unkraut so wachsen lässt und das so herrlich blüht, wie viel mehr, das müssen Sie wissen, Wie viel mehr? Wir sind doch nach dem Bilde Gottes geschaffen. Gott hat etwas ganz Besonderes mit dir vor. Er hat dich mit deinem Namen gerufen. Du bist von ihm geliebt, getragen. Für dich ist er ans Kreuz gegangen. Jesus ist für dich gestorben. Er will doch dein Leben retten. Du darfst wissen, es interessiert doch Gott, wie es dir geht. Und darum darfst du deine Sorgen ihm sagen. Aber es heißt in unserem Thema heute richtiges und falsche Sorgen. Was ist dann das richtige Sorgen? Sorg du dich um das Reich Gottes. Was heißt denn das? Sorg du dich drum, dass dein Leben nicht bloß ein Stück verfluchter Welt ist. Diese Welt mit ihren Katastrophen und Ärgernissen, wo Menschen wüten und der Fürst der Welt, der Teufel wütet. Sondern sorg du dich darum, dass du in deinem irdischen Leben die Königsherrschaft von Jesus hast. Das ist ganz wichtig. Dass man einmal sagt, Herr Jesus, ich möchte nicht mehr selber über mich bestimmen, ich möchte, dass du mein König bist in allen Dingen. Du musst am Morgen, am Mittag und in allen meinen Entscheidungen der König sein. Ich will auf dein Kommando hören, du musst mich führen. Und wenn du der König bist, dann kann ich ganz unbesorgt sein. Was auch geschieht, geschieht unter deinen Augen und unter deiner Zulassung und dann habe ich Frieden. Dann kann ich gut getrost sein. Es heißt hier, trachtet. Das ist ein altes Wort, aber wir wissen, was gemeint ist. Sehn dich danach, kümmere dich drum. Überlege einmal, suche das, dass Jesus mit seinem Gottesreich bei dir in deinem Haus wirkt, in deinem Herzen, in deinen Gedanken, in deiner Berufswelt. Wenn man älter wird, denkt man öfter auch an seine Eltern. Mein Vater hat uns mitgegeben, er starb sehr früh. Mit 57 Jahren hat er uns hinterlassen in einem Brief, den er am Vorabend der schweren Operation geschrieben hat, aus der er nicht mehr zurückkam. Mit 17 Jahren hatte ich eine sehr schwere Nierenerkrankung, schrieb mein Vater. Und wie ich genesen bin, habe ich mir fest vorgenommen, nichts ohne Jesus. Gar nichts ohne Jesus. Es hat ihn dazu geführt, dass er im Dritten Reich seinen Lehrerberuf verloren hat und nicht mehr Beamter werden konnte. Es hat ihn nach dem Krieg in den Parlament geführt. Er hat sich dort bald auch wieder gemerkt. In den Parteien ist es schwierig. Alles, was ich tue, hat das Berufsschulwesen in Baden-Württemberg aufgebaut. Alles nur mit Jesus. Und das ist mir immer größer als Motto eines Lebens. Ich möchte, dass das Königreich Jesu in meinem Leben sich verwirklicht. Und er hat dann mit 57 Jahren in diesem Brief vor der OP geschrieben, auf einer Seite, ich bin Gott dankbar, was er mir in die Hand gelegt hat und was ich in seinem Auftrag verwirklichen konnte. Und das war eben nach dem Krieg wichtig, als er im Ministerium da war und für die Berufsschulen und Berufsfachschulen in Württemberg, Baden-Württemberg, dann verantwortlich war, hat er gesagt, ich möchte, dass der Religionsunterricht gehalten wird, dass junge Menschen einen festen Halt im Leben und im Sterben bekommen. Finde ich wunderbar. Dass ihm das wichtig war, sogar im staatlichen Unterricht. Viele Religionslehrer haben sicher nicht verstanden, um was es geht. Das Wichtigste, dass die jungen Leute einen festen Halt im Leben und Sterben haben. Dass wir Teil des Reiches Gottes sind. Und das ist das Allerwichtigste bei uns. Trachte zuerst vor allem anderen. Sorg dich doch nicht um die irdischen Dinge. Leg das doch in die Hand von Jesus. Und jetzt ist so schön, dass Sie ganz viel erlebt haben mit Jesus. Wenn Sie jetzt erzählen, so, ich weiß, wir müssen dann richtig einen Zeugnisabend machen, das schaffen Sie jetzt gar nicht. Das ist so wunderbar. Ihr Lieben von der Freien Christlichen Gemeinde in Tübingen, da ist ein Dr. Slesak, der war mit uns christlichen Fachkräften 5 Jahre in China, an der chinesischen Grenze von Laos, und hat dort ein Krankenhaus aufgebaut, hat einen großen Artikel geschrieben im Deutschen Ärzteblatt. Und der ist nach Tübingen zurück, in dieses Drogengenesungsheim, in dieses Krankenhaus. Und er hat so gern gekocht mit 40 Jahren. Und dann merkt er plötzlich, ich rieche gar nicht mehr richtig. Beim Essen, in der Küche, was ist los? Und dann geht er in die Klinik und lässt sich von einem Kollegen untersuchen. Und dann eröffnet er ihm, er hat einen Tumor so groß schon, dass man ihn nicht mehr operieren kann. Schon ganz im Gehirn drin. Wir hatten in einem schönen Büchlein das beschrieben, finde ich ganz wunderbar, wie das ist. Er hat gesagt, da steht man weinend am Fenster, wenn die Kinder in die Schule gehen, und sagt, wie lange? Nur noch ein paar Monate darf ich bei Ihnen sein. Mein Leben endet. Die Kinder, vier Kinder, die wenig vorher auf dem Zebrastreifen von einem Autofahrer alle vier angefahren wurden. Gleich war ein Streifenwagen da, kommen alle ins Krankenhaus. Und es war keine schwere Verletzung da, wie Gott für uns sorgt. Aber dann war das immer noch, dass der Tumor nicht operabel war. Er hat dann sich entschlossen zur Chemotherapie. Es beschreibt er wunderbar alles mit den Bibelworten, die ihn in dieser Zeit begleitet haben. Dr. Slezak, ein Büchlein, das in dem Wildbader Verlag erschienen ist, wenn Sie es einmal finden. Und dann schreibt er plötzlich mit ganz zittriger Schrift: Ich kann noch gar nicht richtig schreiben wegen der Chemo. Aber wie man es wieder untersucht hat, ist der so klein geworden, dass man ihn operieren konnte. Und dann hat man ihn operiert und ihr habt gesagt, er tut wieder Dienst bei euch in der Gemeinde. Er ist wieder dort im Amt. Was erleben wir an Wundern Gottes? Da müssen wir eigentlich mit Trompetenstößen durch die Straßen ziehen. Es gibt einen lebendigen Gott und du kannst das erfahren. Andere erleben das anders. Aber gerade im Sterben ist ja die größte Zukunft, die wir haben, dass wir heimgerufen werden in die Gegenwart unseres Herrn, vor den Thron des Herrn und dürfen dort einstimmen in die großen Lobgesänge. Das ist doch kein Fiasko, das ist die Vollendung und die Krone des Lebens, die wir erlangen. Jetzt können Sie alle erzählen, wie das ist. Ich habe gern meinen Konfirmanden erzählt von den Hungerjahren. Ich bin ja 38 geboren. Und da haben wir dann auf der Schwäbischen Alb, dann waren wir evakuiert bei der Oma in Hülben oben. Und wir haben das erlebt, 1945 sind wir zurückgekehrt nach Stuttgart. Der Vater war in Kriegsgefangenschaft, da er kein Beamter werden konnte, gab es überhaupt keine Einkünfte, 6 Kinder, die Mutter war allein. Ich frage mich heute, von was wir eigentlich gelebt haben. Es gab ja nichts, wir hatten keinen Garten, gar nichts. Er gibt Speise reichlich und überall. Wie haben wir das gesungen? Oft bei geringem Mahl. Sie haben nachher Konfirmanden zu mir gesagt, sie hatten sehr gut, sie durften Hunger erleben. Weil ich so erzählt habe, wie das für uns überwältigend war, die Liebe von Jesus zu erfahren. Ich habe in meinem Bücherschrank ein Taschenbuch von einem dieser Gefangenen, die bis 1955 in russischer Kriegsgefangenschaft waren. Furchtbar, was sie durchgemacht haben. Überschrieben mit Jesus durch Sibirien. Und er schreibt: Wir hatten Angst, wenn wir entlassen werden, dass wir all das verlieren, was wir in der schrecklichen Gefangenschaft in Sibirien mit Jesus erlebt haben. Das war so groß und so gewaltig in der größten Not. Und das ist so wichtig. Hören Sie doch immer wieder hin. Wer ein Internet hat, soll das auf YouTube anhören und danket alle Gott, wie die Rückkehrer von Russland 1955 im Lager Friedland singen. Nun danket alle Gott. Wissen Sie, das ist groß. Das haben wir auch in der Politik verloren. Als das Grundgesetz beschlossen war, 1949, sind die von der Parlamentarischen Versammlung auf den Marktplatz von Bonn gezogen, haben gesungen, nun danket alle Gott. Und als die Alliierten nach der Wiedervereinigung 1994 mit einer großen Militärparade aus Berlin abgezogen sind, da war es ein hoher Politiker Deutschlands, der als persönlichen Wunsch gesagt hat, dass dort im großen Zapfenstreich noch gespielt wird. Nun danket alle Gott. Das gibt es heute nicht mehr im Parlament. Und da müssen wir wissen, dass wir dabei bleiben, dass das Reich Gottes das Entscheidende ist. Und dann brauchen wir uns nicht sorgen mit den irdischen Sorgen. Mach dein Leben zu einem Gebiet, wo Jesus machtvoll wirken kann. Wenn Sie einmal den Propheten des Alten Testaments lesen, dann steht da im Propheten Haggai, das war nachdem sie aus der Gefangenschaft in Babylon zurückgekehrt war, da sagt Gott, ihr sät viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt, ihr trinkt und bleibt doch durstig, ihr kleidet euch und könnt euch doch nicht erwärmen und wer Geld verdient, der legt es in einen löchrigen Beutel. Siehe, ihr erwartet viel, aber es wird wenig. Und wenn ihr es schon heimbringt, so blase ich es weg. Gott bläst uns aus der Hand. dass wir nichts mehr haben. Warum das? Wenn nicht die Hauptsache in eurem Leben ist, dass die Not des Volkes Gottes, dass wir uns mit lauter irdischen Sorgen plagen, wo doch Jesus sein Leben für uns gelassen hat, so wichtig sind wir ihm, er wird doch auch um deine Gesundheit sorgen. Er macht's recht. Und ich bin überzeugt, dass in der Ewigkeit nur bewegt danken, wenn er Jesus, du hast so toll gemacht in meinem Leben. Ich war oft zweifelnd, ich habe immer wieder Angst gehabt, ich käme zu Gott. Nein, er hat alles so toll geführt. Ich kann immer nur raten, führen Sie einmal ein Tagebuch, wo Sie Ihre ganzen Sorgen aufschreiben. Und dann blättern Sie ein paar Wochen später oder gar nach Jahren einmal wieder drin. Was war das für eine Not und was habe ich mit meinem Kopf schon gedacht? Ich habe als junger Pfarrer 13 Mal mich beworben, bis ich endlich eine Pfarrstelle bekommen habe. Und als ich dann nach Stuttgart kam, da waren die Schwierigkeiten so groß, dass ich dachte, ich gehe wieder. Und dann hat der Herr so wunderbar, so waren die Widerstände da. Ganz schwer, Jugendreferenten, die wollten gar keine Bibel und man sollte überhaupt nicht christliche Jugendarbeit machen und alles. Ich habe gedacht, ich höre auf. Und dann war es so schön, dass ich 30 Jahre da blieb. Wissen Sie, der Herr ist so groß, der beschämt Sie mit all dem, was Sie heute Abend bekümmert und erlöst die Probleme Ihres Lebens. Wir wissen, dass in dieser Welt es ein ganz großes Kampffeld ist. Es gibt den Fürsten dieser Welt und er will uns immer wieder in die Sorgen hineinreißen. Und gerade wenn Sie in der Krankheit sind, gucken Sie doch nicht auf den Mann mit dem weißen Kittel. Gucken Sie doch auf den Herrn, dem Ihr Leben gehört. Und sagen, Jesus, dir lebe ich, dir leide ich, dir sterbe ich, dein bin ich tot und lebendig. Jetzt sagt Jesus, du löst das und wir beten auch, dass der Herr die Hände der Ärzte führt. Und jetzt sind wir ganz unbekümmert und zuversichtlich. Christen haben auch sehr viele schwierige Dinge. Das hat Herr Jesus uns gezeigt im Sturm auf dem Meer und er ist zu den Aussätzigen gegangen und da war die Frau mit dem Rücken, die vor lauter Schmerzen mit ihrer Gicht sich nicht richtig aufrichten konnte. Herr Jesus weiß doch alles, was in dieser Welt an Not herrscht, aber er sagt, dass wir uns nicht zu sorgen brauchen, wenn wir uns darum sorgen, dass er unser Herr und König in unserem Leben ist. Wenn er bei uns eingezogen ist in unserem Leben, unser Herr ist an uns bestimmt, dann brauchen wir uns nicht mehr zu sorgen. Nochmal, die Bergpredigt ist für glaubende Jesusleute. Weltleute verstehen das doch nicht. Da muss man wissen, Jesus muss dein Herr sein in deinem Leben. Und dann kann man ganz getrost sein, wunderbar, wie der Paulus in Philippi in der Gefangenschaft war. Das war doch furchtbar, Unrecht. Was hat er denn getan? Er hat die Macht von diese besessene Macht von diesen bösen Geistern befreit. Und dann wurde er ohne Gerichtsverfahren so geprügelt, da war der ganze Rücken war wundgeschlagen und dann war er da im Gefängnis in den Stock eingespannt. Und dann hat Gott gehandelt und hat ihn herausgeholt. Und da sieht das Wunder, was erleben wir alles, wo wir ihm vertrauen und dürfen das wissen, es ist ganz wunderbar. Sein Wort ist wahr und trüget nicht und hält gewiss, was er verspricht. Im Tod und auch im Leben. Darum ist so wichtig, dass wir fröhlich diesen Weg gehen. Trachtet, kümmert euch, sorgt euch zuerst um das Reich Gottes und um seine Gerechtigkeit, dass ihr wirklich Leute seid, die unter dem Segen Gottes stehen, den der Himmel offen ist und Jesus wirklich in unserem Leben wirken kann. Das ist die wichtigste Sache unseres Lebens. Ich bin nicht ein Produkt des Zufalls, sondern Gott hat mich geschaffen. Und er hat einen Plan mit mir. Und wenn sie von dieser Freizeit weggehen soll, dass sie erfüllen, er ist der Herr meines Lebens. Und er macht meine Finsternis Licht und ich darf fröhlich meine Wege gehen. Ich bin viel mehr noch als die Spatzen und die Vögel. Einer meiner russlanddeutschen Brüder, der war in Sibirien, in dieser schrecklichen Kälte und da war es im Winter ein Spatz, der plötzlich draußen auf der Dachrinne saß. Und er hat gesagt, wenn Gott für diesen Spatzen schon sorgt, das hat ja Jesus auch gesagt, seid ihr denn nicht viel mehr als die Tiere? Der große Missionar Hudson Taylor hat ja bei seinen Missionaren gesagt, ich kann euch nicht versprechen, dass ihr jeden Monat irgendeine feste Zusage habt an Gehalt. Aber ihr wisst wissen, wenn ihr glaubende Leute seid und in China die Menschen zum Glauben an Jesus führen wollt, dürft ihr damit rechnen, dass der Gott, der die Kühe auf den Wiesen füttert und der die Vögel unter dem Himmel nährt, auch für euch sorgt. Und das ist eine ganze Segensgeschichte, wie dort auch in diesem Missionsbuch geschrieben hat, diese Glaubensmissionen, wo man einfach aus dem Glauben lebt, ob die Spenden eingehen, wir wissen es ja nicht. Aber wir vertrauen dem Herrn, denn wir sind seine Boten und von ihm gesandt. Und ich will, dass Sie das auch erfahren in Ihrem Leben, wie Jesus Sie ganz konkret führt in den schwierigsten Nöten, die für Sie ausweglos sind, wie Sie das erfahren und wie er uns seine Wunder erfahren lässt in einer solchen Fülle, dass wir oft ganz erschlagen sind. Ach, wie reich sind wir von unserem Herrn beschenkt. Sorgt nicht um euren Leib, sorgt nicht um euer Leben. Vorsicht! Jesus sagt, das mit dem Geld, das sind Götzen. Das Geld hat eine Macht, uns zu ziehen. Denkt ihr immer, wenn man noch 20 Euro mehr hätte im Monat, sei es leichter. Aber die reichen Leute tun noch schwerer. Und wenn Sie jetzt gucken, wie der Bill Gates mit seinen Milliarden, jetzt sagt er, wie er seiner Melinda nachtrauert nach der Scheidung, arme Leute, wenn sie nicht auch mit ihrem Geld zurechtkommen. Vorsicht, das ist ein Sog, wenn man an der Nordsee ist und dort baden will, da wissen wir es bei Ebbe und Flut, wie das ist, da zieht uns das hinaus, weil das so Kräfte sind, das sind Warntafeln, du darfst nicht raus beim ablaufenden Wasser, die ziehen dich in den Prielen mit diese Wassermassen und du kannst dich nicht wehren, es gibt keinen geübten Schwimmer, der gegen diese Kräfte sich behaupten kann. Und so ist mit dem Geld, dass es eine ganz, ganz große Gefahr ist. Meine Mutter ist in Frankfurt aufgewachsen, wo mein Großvater Dr. Wilhelm Busch, der Vater von Wilhelm Busch Essen, als Pfarrer war, da war meine Mutter und Schwester von ihm. Und die wohnten in Sachsenhausen, das ist gleich gegenüber, neben dem Gemäldegalerie, die Städel, die große Gemäldesammlung. Und da waren viele reiche Villen am Ufer des Mains gestanden. Und meine Großmutter ist dann mit ihren Kindern immer wieder abends noch einen Abendspaziergang gemacht und hat gebetet, Herr, lass meine Töchter nie einen reichen Mann kriegen. Und Gott hat das Gebet erhört. Das sind reife Christen, die es begriffen haben, weil es uns zum Verhängnis wird und zum Fallstrick. Und das können Sie bei so vielen erleben. Wir hatten einen reichen Mann, der uns in Stuttgart ein wenig betreut hat und sein ganzes Vermögen in eine Stiftung eingebracht hat. Er sagt, in der Familie gibt es nur Streit und Unglück. Und er hat immer gesagt, die Leute meinen, was man alles machen kann. Ich kann nicht zwei Kittel übereinander anziehen und ich kann abends nicht zweimal im Restaurant essen. Ich kann auch bloß leben wie die anderen. Aber das Geld ist ein Fallstrick, weil es uns von Jesus trennt, der uns auch in diesen materiellen Dingen wunderbar versorgen. Wir können nur danken und loben, dass das in der Bergpredigt so praktisch von Jesus genannt ist. Und jetzt wollen wir auch noch beten. Herr, dir sei Dank, wie du uns versorgt hast. In so vielen Nöten unseres Leibes, auch in großen wirtschaftlichen Problemen und Sorgen, auch die Geschäftsleute unter uns. Und wie das oft war, auch in den großen Inflationen, die wir erlebt haben, wie hast du uns hindurchgeführt. Herr, wir wollen dir vertrauen, auch jetzt in diesen großen Sorgen, die uns belasten, viele unter uns. Wir wollen das ganz neu lernen, auf dein Wort zu glauben. Wir wollen nicht kleingläubige Leute sein, sondern wissen, dass dein Wort wahr ist. Und du hast es uns zugesagt, denen, die Gott lieb haben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Wir wollen das annehmen, wo du uns hingestellt hast. Wir legen all die Sorgen vor dir hin, dass du für uns sorgst, für unsere Lieben, für unsere Berufsarbeit, aber auch für unseren Gesundheitszustand, auch für unsere Sorgen im Alter, wie das alles werden soll. Herr, wir können einmal nur loben, wie du es am Ende hinausgeführt hast. Du kannst es auch ordnen mit unserer Sterbestunde. Wir können es nicht machen. Aber wir wissen, du wirst es richtig machen. Und wir vertrauen dir, dass alles ganz wunderbar von dir geführt ist. Und so wollen wir uns auch in dieser Nacht dir anbefehlen und danken dir, dass wir auch in der Stille der Nacht, auch wenn wir nicht schlafen können, alles dir sagen dürfen, weil du hörst, was uns bewegt. Amen.